125er James Podcast Folge 32. Willkommen da draußen an den Lautsprechern oder Hören oder wo auch immer ihr uns gerade lauscht. Bei mir ist natürlich wieder der Moritz. Moritz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Grüßt euch. Hallo, heute etwas angeschlagen, aber lasst euch nicht trügen. Ich bin es trotzdem. Ich rede nur ein bisschen nasal heute.
Ein bisschen. Er hat keine Finger in der Nase, das ist die Stimme, ich kann es bezeugen, auch wenn ihr es nicht seht. Wir haben heute, finde ich, ein super spannendes Thema, weil, ihr habt es wahrscheinlich da draußen auch schon gemerkt, irgendwie, es war in letzter Zeit, auch wenn es im Juli ein bisschen feucht war, ganz schön warm.
Yes.
Und da haben wir uns überlegt, ey, was passiert eigentlich mit dem Körper bei Hitze? Und da wir natürlich nicht einfach so darüber reden wollen, was passiert mit dem Körper bei Hitze, haben wir gedacht, was passiert eigentlich mit dem Körper bei Hitze beim Motorradfahren, speziell 125er fahren, wobei in dem Fall, müssen wir zugeben, unterscheidet sich das jetzt wenig vom normalen Motorradfahren, oder?
Das
Hast
stimmt.
du da was anderes rausgefunden?
Nein, ich glaube, da ist der Umstand relativ eindeutig bei größeren und bei kleineren Motorrädern. Ändert nichts an der Sache, dass das ein sehr, sehr relevantes Thema ist, zu dem man besonders auch in jungem Alter vielleicht schon mal gut informiert sein sollte. Deswegen haben wir uns versammelt hier.
Genau, deswegen vielleicht gleich einfach zu Basic. Moritz, Frage an dich gleich. Wir laufen ja immer mit einer konstanten Körpertemperatur so zwischen 36 und 37 Grad rum, wenn uns zu heiß wird. Was ja im Sommer durchaus passieren kann, weil ich stell dir vor, 125er unter dir, Ampel, Motor läuft schon bei 95 Grad mit Lüfter und so weiter. Die Hitze steigt nach oben, der Asphalt glüht vor dir, die Autoschlange wird nicht weniger. Dann wird man ja mal schnell wärmer als 37 Grad eigentlich. Was macht denn der Körper, das geile Ding, um nicht zu überhitzen?
Okay, wir sind jetzt zurück in Biologie 8. Klasse oder sowas?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist bei mir quasi schon unzählige Monde her. Bei dir ist es ja noch nahbar.
Ja, ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, mir wurde mal beigebracht, dass der Körper dann zu schwitzen anfängt. Dass Feuchtigkeit aus unseren Poren an die Hautoberfläche dringt.
Genau, und das Spannende dabei ist ja, es geht nicht darum, dass wir schwitzen, wobei dann Schwitzen per se nichts Schlimmes ist, müssen wir auch mal sagen. Motorradfahren fällt nicht zum Spaß unter die Kategorie Sport in vielen Fällen. Also wenn ihr draußen Handball, Fußball, Volleyball, Basketball spielt und schwitzt, ist es auch nichts Ungewöhnliches. Also wenn ihr Motorrad fahrt, ist Schwitzen jetzt auch nichts Schlimmes. Und wenn man da mal einen dunklen Fleck unterm Arm hat, so what? Ihr seid nicht die Einzigen. So viel dazu, aber es geht dabei nicht nur ums Schwitzen, sondern durchs Verdunsten des Schweißes auf unserer Haut kühlen wir ab. So, was ist das Problem dabei?
Wir haben wahrscheinlich was an beim Motorradfahren. Also wenn ihr nicht komplett euer Hirn beiseite legt, bevor ihr aufs Motorrad steigt, dann zieht ihr euch ja im Optimalfall einen Helm und auch noch Schutzkleidung an. Mhm. Und dann wird's da drin vielleicht auch unter Umständen ein bisschen klamm, oder?
Genau, und da hast du herausgefunden, das fand ich ganz spannend, deswegen möchte ich das nächste Argument so in Sachen Motorradklamotte auch lassen. Mhm. Im Sommer sind wir ja meistens so ein bisschen luftiger unterwegs, sag mal so, da geht's eher darum, Leder zwei Teile oder ein Teil da weg oder so, falls ihr überhaupt habt, sondern Motorradjeans mit Protektoren, vielleicht oben drüber eine Gore-Tex-Jacke oder sowas, irgendwas mit Membran, weil man so denkt, so natürlich, wenn es regnen sollte, bin ich noch geschützt. Und von innen kann ja Schweiß verdunsten nach draußen.
Genau, steht ja atmungsaktiv drauf.
Genau.
Da beginnt allerdings schon der erste Fehler, denn ich habe rausgefunden, dass die meisten oder ich glaube alle Klimamembrane zwar atmungsaktiv sind, aber tatsächlich nur etwa bis 20 Grad Außentemperatur. Danach funktioniert das nicht mehr mit dem Atmen und dann staut sich die Hitze und es wird so richtig feucht warm in eurer Gore-Tex-Jacke.
Genau, es braucht auch immer so ein bisschen für diesen Atmungseffekt eine Differenz zwischen Temperatur drinnen und Temperatur draußen. Nur wenn beides heiß ist, dann kann ja auch die Luft nicht mehr von irgendwo nach irgendwo strömen. Ne? Mhm. Sprich, eigentlich denkt ihr, ihr macht was Gutes mit so Klimamembran, wobei wir jetzt keine einzelne nennen wollen, da gibt es ganz, ganz viele. Prinzipiell, wir machen die alle das Gleiche, ja. Aber wenn es irgendwie draußen 30, 32, 35 Grad hat, dann ist das fast das Gegenteil von dem, was ihr erreichen wollt, oder?
Das stimmt, ja. Und ist ja natürlich auch trügerisch, ne? Steht ja Klimamembran drauf, denkt man sich, oh, atmungsaktiv, super. Atmet hier die ganze, meinen ganzen Schweiß und sowas raus. Ja. Dem ist leider nicht so.
Dann lass uns doch mal darüber da reden. Wir haben gerade gesagt, okay, jetzt atmet oder arbeitet oder funktioniert meine Klamotte vielleicht nicht ganz perfekt. Das ist jetzt noch nichts, wo man sagen würde, okay, das ist besonders schlimm. Da riecht man nachher vielleicht etwas strenger, wenn man zu Freundin kommt oder zu den Eltern oder zur Schule, wohin auch immer, ja. Und die Klamotte tropft fröhlich vor sich hin, wie man noch selbst. Ist aber jetzt, sage ich mal, auf den ersten Blick, würde ich sagen, für den Körper nicht gleich schädlich. Dennoch, und das müssen wir auch mal festhalten, Hitze ist jetzt nichts, womit man spaßen sollte, gerade wenn man halt noch ein bisschen eingepackt beim Motorradfahren unterwegs ist. Was ist denn das, was da alles passieren kann?
Boah, da gibt's viel. Also im schlimmsten Fall kann dann etwas passieren, das nennt sich Hyperthermie, also eine Überhitzung.
Ja.
Da kann die Körpertemperatur eben, bei langen Standphasen kann die Körpertemperatur eben bis auf 38,5 Grad steigen. Und das ist dann tatsächlich auch schon ungefähr die Temperatur, die man hat, wenn man Fieber hat. Also da geht's dem Körper dann nicht mehr so dolle.
Genau, da müsst ihr immer so ein bisschen vergleichen, so wie bin ich eigentlich drauf, wenn ich mal Fieber habe? Und das ist dann genau das, wie es dem Körper gerade geht, mit allen Nebenwirkungen natürlich auch. Aber ich sag mal so, das allerbekannteste Phänomen, sage ich mal, von Hitze ist natürlich, man schwitzt viel, wir haben schon gesagt, man verliert darüber halt einfach Wasser, Wasser, das im Körper gespeichert ist. Und wenn ich Wasser verliere, was habe ich dann meistens?
Wenn ich Wasser verliere?
Ja. Ja, ich weiß, das hast du, genau, Durst. Genau. Und wir reden jetzt mal nicht vom Bierdurst nach Feierabend, sondern einfach Durst.
Genau.
Also, und das heißt natürlich, wenn ich viel Wasser verliere, aber beim Motorradfahren ist es oft schwierig, Wasser nachzuführen, also was zu trinken, in dem Fall wirklich viel Wasser, eventuell sogar ein bisschen Salzwasser, um das ausgeschiedene Salz auch wieder aufzufüllen, dann gibt's die ganz normalen Schwierigkeiten oder Beschwerden, die man so kennt, wenn man einfach zu wenig getrunken hat, ganz normal. Das ist so Kopfschmerzen in den meisten Fällen, das Blut wird ein bisschen dicker, man ist müde, man reagiert lethargisch. Und das ist alles so Sachen, wo ich sagen würde, hey, wenn ich mich so fühle, würde ich jetzt für mich behaupten, nicht die beste Voraussetzungen, um weiter 125er zu fahren.
Auf jeden Fall.
Und dann ist ja noch der Gag, wenn ich dann merke, ey, ich bin schon irgendwie kacke drauf, weil viel zu heiß, sage aber, ach komm, bis nach Hause sind nur 30 Kilometer, ist mir jetzt alles scheißegal, ist das nicht so richtig prickelnd für den Körper, weil dann kann es auch mal zum Hitzekollaps kommen. Hitzekollaps hört sich auch jetzt so ein bisschen easy peasy an, ne?
Stimmt, ja.
Ist aber ganz, ganz doof, weil beim Hitzekollaps, habe ich extra nachgelesen, weiten sich die Blutgefäße, dadurch sinkt dann der Blutdruck und das Gehirn, ich weiß, bei manchen ist das mehr, bei manchen weniger ausgeprägt, aber das Gehirn, ne, was so für Motorik und alles andere, also total wichtig ist, das Gehirn, auch zum 125er fahren, wird schlechter durchblutet. Weniger Blut, vor allem sauerstoffreiches Blut im Gehirn, hat natürlich wieder Nachwirkungen. Und zwar kannst du einfach bewusstlos werden. Oder schwindelst. Oder Übelkeit ist auch so ein Ding. Ich meine, wer schon Bock, den eigenen Helm von innen voll zu kotzen?
Boah.
Ich nicht.
Alles keine guten Voraussetzungen.
Genau.
Für
und dann kann man auch noch, trotz dessen, dass einem so heiß wird, blass werden. Oder man entwickelt kalten Schweiß.
Kalten Schweiß, ja. Ich glaube, das ist so ein sehr, sehr frühes Warnzeichen, was man auf jeden Fall ernst nehmen sollte.
Genau. Und wer in diesem Zustand angekommen ist, also wie gesagt, wir reden von Hitzekollaps, aber kalter Schweiß. Also wer denkt so, ey, es ist draußen gefühlt vulkanheiß, ja, ich friere aber auf einmal. Oh, dann ist schon der Punkt erreicht, wo man kurz vorm Notarzt steht. Also bitte in diesen Fällen nicht spaßen. So, und dann gibt's so kleine Kleinigkeiten, so kann der Schweiß dann nicht weg von der Haut, weil du hast es vorhin gesagt, Klimamembran und so weiter. Dann können die Hautporen eventuell verstopfen. Wir reden jetzt nicht von Akne oder sowas, sondern wir reden einfach von Schweiß, der nicht weg kann. Das ist dann vielleicht eine Rötung oder juckt dann mal. Also von daher, von der Konsequenz her, nicht ganz so schlimm. Aber, und damit kommen wir jetzt wieder mal, sage ich mal, von den ganz dollen Sachen, die richtig gefährlich werden, auch für den Körper. Also ihr merkt, Hitze hat entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden und Wohlbefinden natürlich dann auch auf unsere 125er, sag ich mal, Beherrschbarkeitsanliegen. Ja, wir wollen mit den Dingen gut nach Hause kommen. Wenn ihr Sport gemacht habt schon mal draußen, und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich finde 125er fahren ist schon was in Richtung Sport. Und ihr kickt draußen oder ihr spielt Basketball auf dem Court oder sonst was halt und ihr trinkt zu wenig. Was ist dir da schon mal passiert?
Ich habe mal einen Hitzekrampf bekommen.
Du hast einen Hitzekrampf bekommen. Was? Wie fühlt sich das an?
Das ist ganz unangenehm. Da zieht sich der Muskel, ich hatte es mal in der Wade, da zieht sich der ganze Muskel zusammen und du denkst, irgendwer hat dir da reingebissen oder
genau,
sowas. Genau,
es reißt gleich alles oder sowas.
Genau,
ne? Also will auch kein Mensch. Also guckt, dass ihr vernünftig und viel trinkt. Es gibt immer so Kleinigkeiten, wie die einen sagen Magnesium oder nicht. Mhm. Mein Rat, oder ich glaube unser Rat, einfach ist irgendwie mit Hitze nicht zu spaßen, Schatten mal aufsuchen und wirklich viel, 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 viel trinken. Genau. So viel, dass man immer auch noch pinkeln muss. Weil ich erzähle euch mal eine Anekdote. Ich war vor ein paar Wochen in Anneau-du-Rhin am Rheinring Motorrad fahren. Mhm. So, es war draußen auch so ganz bescheidene 30 Grad in der Sonne, locker. Was natürlich gut ist, weil Grip und so weiter, mega klasse, super toll. Also brauchst du keine Sorgen zu machen, trotzdem Reifen wärmer drauf und sowas. Also ich dübel da so rum bei so 30 Grad. Und nach jedem Turn, es waren 6 Turns an dem Tag, habe ich mir mindestens 1 Liter Wasser reingepfiffen. Mindestens.
Und das also, ging auch.
Ihr könnt euch vorstellen, bei 6 Turns sind das 6 Liter Wasser an dem Tag. Ich habe an diesem Tag 8 Liter Wasser getrunken. Ich konnte nachher kein Wasser mehr sehen. Ich war aber nur 3-mal pinkeln. Das heißt einfach, krass, wenn ihr so unterwegs seid, das ist das, was wir gerade gesagt haben, halt, du scheidest halt so viel Flüssigkeit aus, ja, dass du einfach massiv nachlegen musst, damit du deine ganzen Fähigkeiten, Konzentration, vor allem auf der Rennstrecke natürlich ganz besonders, Konzentration aufrechterhalten kannst. Mhm. Ne? Deswegen ist so ein Tipp immer, das gibt es auch von ganz vielen Instruktoren zu hören, bei Rennstreckentrainings und so weiter, trinkt so viel, dass ihr immer noch auf die Toilette müsst. Wenn ihr sozusagen das nicht mehr schafft, dann seid ihr eigentlich schon unterversorgt. Und mhm, diese Pseudo-Regel, ich muss erst trinken, wenn ich durstig bin, ist halt vollkommen falsch.
Das
Weil Durst ist schon das Warnsignal,
so, ja,
dass schon was in Unterversorgung
ist. Das ist schon, ne, der Bedarf dann quasi.
Ich, genau.
Das war gerade meine Frage. Das war dann schon, weil du eben Bescheid wusstest, nicht weil du jetzt super viel Durst hattest. Also,
ja, also ich
du bitte hattest dich wahrscheinlich schon, also, ein bisschen Durst, aber sich 1 Liter reinzwängen ist natürlich auch schon.
Genau, aber du kommst natürlich doch an, du hast natürlich beim Motorradfahren, das ist ja immer so, wie vorhin bei diesem Beispiel, du fährst und selbst bei Fahren im Sommer ist alles gut. Du hast Fahrtwind und Fahrtwind kühlt ja automatisch. Aber dann kommst du auch von der Strecke dann ins Fahrerlager zurück, fährst entsprechend nur noch mit Schrittgeschwindigkeit, bockst dein Motorrad auf, stehst da mitten in der Sonne, bist in der Lederkombi, sprich kein Fahrtwind mehr. Mhm. Im normalen Leben ganz normal, Autoschlange, Ampel, sonst was stehen. Und ich meine, dann überkommt dich ja die Hitze. So, und dann hängst du dann natürlich Rennstrecke automatisch, Lederkombi, so wenig, was jetzt irgendwie verdunsten kann, zwängst dich da erstmal raus, dass da drunter der Unteranzug ein bisschen den Schweiß wegtransportieren kann und so weiter, ja, aber das ist einfach, wenn du das ein bisschen engagierter betreibst, einfach klitschnass das Zeug, machen wir uns nichts vor. So, mhm, also sprich, du hast ganz viel Flüssigkeit verloren und die muss halt irgendwie wieder rein, wenn du weiterfahren willst.
Ja, ja. Also trinken, trinken, trinken. Genau. Aber ich habe eine gute Überleitung, denn du hast den Unteranzug erwähnt.
Genau.
Lass uns mal noch ein bisschen bei den Klamotten bleiben.
Ja, klar.
Denn Funktionsunterwäsche kennen ja vielleicht viele vom Skifahren oder wenn es mal richtig, richtig kalt ist, ja, dann zieht man mal lange Unterwäsche an. Das ist allerdings auch sehr wichtig, das zu tun, wenn es heiß ist. Mhm. Warum denn, Jens?
Weil gute Funktionsunterwäsche einfach, soweit ich das weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist eine kleine Fangfrage von Moritz hier. Ich bin darauf nicht vorbereitet, genau. Weil das einfach sozusagen die Oberfläche auf der Haut vergrößert,
genau,
und dadurch einfach mehr Schweiß verdunsten kann. Da gibt's halt so ganz tolle Unterwäsche halt, die wirklich auch relativ grob gewebt ist, ja, damit dann halt auch immer noch ein bisschen Fahrtwind reinkommen kann. Mhm. Aber es soll prinzipiell einfach die Hautoberfläche vergrößern. Dadurch könnt ihr dann einfach mehr Flüssigkeit verdunsten und dadurch bleibt das Klima angenehmer unter dem, was ihr dann drüber tragt. Ne?
Genau, ist quasi das Kühlungsupgrade für die Haut.
Genau.
Es leitet eben den Schweiß nach außen und verteilt den auf einer viel, viel größeren Fläche, als das eure Haut tun könnte. Und deswegen kriegt ihr dann noch mehr Verdunstung, heißt noch mehr Kühlung. Genau. Euer Baumwoll-Shirt zum Beispiel, das saugt sich einfach nur mit Schweiß voll und dann gerät nichts mehr nach draußen, ja, und ihr werdet einfach nur ein feuchtes Häufchen Elend, das dann in seinem Schweiß herumschwitzt.
Ja, ja,
genau.
Genau.
Schwörst du noch auf irgendwelche besonderen Klamotten oder was hast du dann so generell im Einsatz, wenn es mal richtig heiß wird?
Also du hast es ja vorhin schon angesprochen, also ich bin immer in der Zwickmühle, weil wie zum Beispiel heute Morgen, also wir haben es jetzt gerade draußen, sitzen jetzt zwar im Multimedia-Studio bei uns in der Motorpresse, aber draußen sind so zwischen 28, 30 Grad. Heute Morgen, als ich aber zu Hause losgefahren bin, um ungefähr 7 Uhr mit dem Moped, waren 12 bis 15 Grad.
Ja.
So, eigentlich bin ich ein ganz großer Freund davon. Ich habe von einem italienischen Motorradhersteller so eine Protektorenjacke in Anführungszeichen, die sehr grob gewebt ist, also ein sehr luftdurchlässiges Material. Ja, mhm. Das einfach dann, wenn ich dann nachher nach Hause fahre oder so weiter, viel Luft an meinen Körper rankommt, ohne dass ich den Schutz vernachlässige oder nur in dem Maße vernachlässige, wie ich denke, dass ich das für so eine Pendelfahrt nach Hause machen kann. Morgens bin ich aber dann so ein bisschen gekniffen, weil, ich sag mal so, die warme Luft, die dann nachmittags auf meinen Körper trifft und das Ganze angenehm macht, ist ja morgens die kalte Luft. Und so 120 fahren bei 12 Grad mit so einem Teil, was irgendwie im Fetischclub irgendwie auch als Unterhemd dienen könnte, ja, das ist halt ein bisschen doof. So. Das ist
schwierig, ne?
Das ist halt dann kalt auf der Haut. Und deswegen bin ich immer so in der Zwickmühle. Also ich bin so Typ irgendwie Motorradjeans, Sommerhandschuhe und dann meistens doch eine ganz leichte Gore-Tex-Jacke. Wobei, wenn es cool läuft, und da habe ich gerade so eine von Foxes, die glaube ich, wo wir ein bisschen Werbung machen, die hat quasi die Gore-Tex-Membran außen drin in der äußeren Schicht, ist ganz dünn, ist mehr so eine Enduro-Crossjacke in Anführungszeichen, hat aber Belüftungsöffnung, sodass dann praktisch dann du dann noch irgendwelche Teile mit Reißverschluss aufmachen kannst, dass du dann sagen kannst, okay, das meiste meiner Haut ist zwar bedeckt, aber es gibt halt noch so unter den Armen im Brustbereich Öffnungen, die ich dann einfach dann nutzen kann, um kalte Luft an meinen Körper zu leiten, um überhaupt diesen Temperaturunterschied dann in Gang zu bringen und so weiter, damit dann die Luft einfach unter der Jacke nicht steht. Das ist so jetzt mein Ding. Wie gesagt, gerade sind die Temperaturen vormittags, nachmittags sehr unterschiedlich, deswegen ist es schwierig. Und zwei Sachen mitzuschleppen und eins mal im Rucksack dann hin und her zu transportieren, ist halt auch doof.
Ja, ich wollte sagen, zur Not ist vielleicht Zwiebeln das Ding. Da hat sich ein Kumpel jetzt von mir sowas gekauft. Das ist quasi eine Sommerjacke.
Ja.
Aber eben verbunden mit so einem äußeren Regenteil, was man da so dran sippen kann. Und eben wenn es heiß ist, dann lässt du das weg, hat keine Membran oder so. Und dieses äußere, dieses Regengeschützte, das hat dann eine Membran und ist so 2-in-1 mäßig. Also auch ganz cool. Genau.
Es gibt ja bei vielen Sachen auch andersrum, ne? Dass du die Membran einfach als extra Jacke in deiner äußeren Jacke tragen kannst.
Genau,
sowas. Da kannst du zum Beispiel beim wenn es kalt ist sozusagen, lässt du die Membran drunter, ziehst wie eine zweite Jacke an und wenn es warm ist, knüllst du die einfach so, sag ich mal, kaum 3 Tennisball groß zusammen, in Anführungszeichen.
Ja.
Packst du in den Rucksack oder in deine Beintasche oder Hüfttasche, wohin auch immer, und fährst dann halt kühler nach Hause, in Anführungszeichen. Halt.
Ja.
Also sowas ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen was mitzunehmen.
Ich glaube, wichtig ist auch der Fakt Jacke, ne? Weil mir kam es gerade, also es gab vor allem in meiner Jugend dann ein paar Kollegen, die dann meinten, sie müssten sich jetzt irgendwelche Protektorenwesten anziehen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Kannst du da vielleicht ein bisschen Fachwissen mit einbringen, warum das jetzt nicht so eine tolle Idee ist?
Ja, das ist natürlich toll, wenn du halt genau auf die Protektoren fällst, in Anführungszeichen.
Ja.
Aber die meisten Protektorenjacken sind ja dafür gemacht, dass sie unter Cross-Shirts oder Ähnlichem getragen werden oder unter irgendwelchen Enduro-Jacken, die keine eigenen Protektoren aufweisen.
Ja.
Sprich, das sie verbindende Material, also dieses Stretch-Gewebe, hat halt null Abriebschutz.
Yes.
Ja, und wenn du dann irgendwie auf dem Protektor landest, ist es ja ganz gut und ganz schön. Aber wenn du dann irgendwie 20 Meter im Asphalt schlitterst und dir an einer Stelle irgendwo der Stoff reißt, ja, das ist dann halt so, dass der Protektor dann wahrscheinlich sonst wo hängt und das nächste halt dein Ellenbogen, deine Hand oder sonst was ist und die Schulter, die dann halt schutzlos über den Asphalt rubbelt. Deswegen, ich meine, wir machen das ja in ganz vielen Tests mit unseren Servicekollegen. Du bist mit Leder immer noch am besten unterwegs, weil es einfach abriebsmäßig, also von dem, was passiert, wenn es direkt mit Asphalt in Berührung kommt, am standhaftesten ist, ja.
Ja.
Aber man muss natürlich immer ein bisschen abwägen, so zwischen, das ist natürlich diese passive Sicherheit. Wie viel passive Sicherheit gewinne ich durch zum Beispiel sowas wie Leder, möglichst dicht sozusagen verarbeitet, ohne Belüftungsöffnung, damit halt noch der Stoff noch geiler schützt und so weiter. Aber wie viel passive Sicherheit gebe ich damit auch am Preis, indem mein Körper halt zu heiß wird? Und da bin ich dann so, bei rein Protektorenwesten würde mir das Pendel schon zu sehr in uiuiui.
Auf
lieber
jeden Fall
nicht kippen, weil das kannst du vielleicht machen auf dem Weg zum Bäcker, wo du nur 20 km/h fährst oder so. Aber ihr müsst euch einfach mal überlegen, ihr seid beim Motorrad so schnell, selbst mit 125er.
Ja.
Da fahrt ihr schnell mal 80, 90, 100 km/h und dann überlegt euch, was passiert. Also jeder von euch ist wahrscheinlich schon mal mit dem Fahrrad hingefallen und weiß, wie doof Fahrradstürze schon bei 20 km/h sind.
Ja.
So, jetzt machst du das alles mal 4 und dann, nee, Frau will ich nicht. So.
Ja, das ist so verleitend, ne? Weil es sieht vielleicht cool aus und so und
ja,
hier mit dem Netzstoff und dann Protektoren, hier kriegt man noch ein paar Muckis obendrauf mit irgendwelchen Schulterpads und so. Aber die Dinger sind für den Offroad-Bereich konzipiert, Leute. Das hat auf der Straße überhaupt keine Daseinsberechtigung. Also selbst wenn es toll aussieht, ihr wollt keine, auf Englisch sagt man Meat Crayons werden.
Ja, genau.
Keine Fleischstifte auf der Straße. Ihr rubbelt euch wirklich alles auf, wenn ihr damit auf die Fresse fliegt.
Und wir wissen ja eins, ne? Also Schürfwunden sind genau die Wunden, die richtig Kacke heilen.
Ja.
Also richtig Kacke.
Von denen habt ihr auch richtig lange was dann.
Genau, und die bleiben auch meist so irgendwie als Erinnerung da. Und kann ich keinem empfehlen so. Also das ist so, wenn man es vermeiden kann, sollte man es natürlich auch tun.
Ja. Zurück zur Kühlung, oder?
Genau, zurück zur Kühlung. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Jacken findet, die so aus einem guten Aramidstoff oder Kevlargewebe sind oder so weiter, die auch diese Abriebsfestigkeit mit kühlender Luft verbinden können und so weiter, dann ist da, spricht überhaupt nichts gegen. Habt natürlich den Nachteil, wie vorhin schon gesprochen, dass, wenn es dann mal kühler draußen ist, dann auch innen drin kühler wird.
Ja.
Aber wichtig halt, um euch runterzukühlen, Luft muss an euren Körper ran. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber, okay, da hast du auch rausgefunden, es gibt nur was, da kann man auch Wasser nutzen.
Genau, ja, also wenn es jetzt wirklich richtig, richtig heiß wird, so, wann war das? Vor 3-4 Wochen bei der Aufnahme, wo wir mal diese Wochen hatten, wo es teilweise 36, 38, ja, 40 Grad hat. Da würde ich generell schon persönlich vom Motorradfahren abraten, aber wenn es dann doch sein muss, dann gibt's da tatsächlich spezielle Kühlwesten, die kann man dann mit Wasser auffüllen und dann sorgen eben die hohen Außentemperaturen und die eigene Körperwärme für eine Verdampfung dieses Wassers und das führt ebenfalls zu einer Kühlung der Haut. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe unseren Service-Guy Tobi auch schon mal drauf angesprochen, ja, der hat auch noch keine großen Erfahrungen damit gemacht. Aber für Leute, die regelmäßig bei hoher Hitze fahren müssen, keine Ahnung, vielleicht wohnt ihr in Spanien oder,
ja,
keine Ahnung, am Bodensee reicht ja vielleicht auch schon, dann ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Da gibt's von einigen Herstellern Modelle, die schon so ab 100, 120 Euro anfangen. Also vielleicht auch mal ein Blick wert. Das Wichtigste ist bei allem aber, ohne durchströmende Luft gibt es keine Kühlung. Also alle Einlässe, die ihr habt, auf, wenn es sich anbietet, auch das Visier ein Stück nach oben lüften, wenn es richtig, richtig heiß wird. Luft brauchen wir.
Genau, vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu diesen, ich sag mal, Wasserwesten oder sowas. Oder ich weiß gar nicht, wie der richtige Fachbegriff ist.
Kühlweste.
Oder ja. Kühlweste oder sowas. Ihr müsst natürlich dabei denken, das ist eine Weste, die mit Wasser gefüllt ist, ja. Die baut entsprechend Volumen auf, also ihr braucht unter eurer Jacke entsprechend natürlich noch Platz. Das darf man halt nicht vergessen. Also unter, ich kenne es so von manchen Rennstrecken, so unter dem Einteiler gut gebauter mit 50er wird das dann oft schon ein bisschen eng, sag ich mal so. nur einfach so für euch, für den Hinterkopf, weil ihr wisst ja vielleicht selbst so, wenn ihr mal mit dieser Kombi fahrt, so manche brauchen einen Rückenprotektor, der trägt schon auf, der zwickt schon mal. Wenn ihr jetzt noch so eine Weste drunter packt, dann kann es auch schon eng werden, muss man eventuell beim Kauf mit berücksichtigen. Aber
yes,
du hast über Luft gesprochen. Luft. Und das wirft natürlich für mich so die Frage auf, ey, Luft, ja, haben wir schon ganz oft jetzt als Stichwort gehabt. Wenn ich das aber so den Tag verteilt mal angucke, da gibt es ja immer meist ja, wie es jetzt auch schon ein paar Mal bei uns gerade zwei angeklungen ist, so eine Entwicklung über den Tag. Also morgens ist meist so, mittags ist so, ui. Und abends geht es dann ja, sage ich mal, so mit der Dämmerung auch wieder in okay.
Mhm.
Was leiten wir daraus ab?
Ja, wir sollten vielleicht nicht, gerade wenn die Sonne am Zenit steht und volle Kanne runterbrennt, dann unsere Tour starten.
Ja.
Das ist keine gute Idee. Natürlich, wenn es sich anbietet, eher eine frühe Runde oder dann eine Feierabendrunde oder mal in den Mittagsstunden eine Pause einlegen, um eben diese super heißen Stunden eben abzusetzen.
Und dein Favorit so, eher dann, wenn ich fahren wollte, Typ Frühaufsteher und quasi in den Sonnenschein hinein oder Typ irgendwie spätabends Genießer und Sonnenuntergang?
Ja, ich bin generell eher Typ Nachteule und ich habe die Feierabendrunde doch immer sehr, sehr genossen. Da war ich ein großer Fan von, gerade irgendwie im Abi und so, dann hat man den Tag über gelernt und dann ging es abends nochmal die Feierabendrunde raus, nochmal Kopf frei machen für den nächsten Tag. Ich bin ein sehr großer Feierabendrunden-Fan. Und du?
Ich bin eher, und das sage ich dir ganz ehrlich, das Gegenteil.
Mhm.
Also wir haben so einen kleinen Trupp ab und zu, den wir uns dann sonntags morgens beispielsweise so gegen 5:35 schon treffen oder so.
Krass.
Oder 6. Und dann packen wir schnell irgendwie Transporter, fahren so ins Allgäu oder sonst wo hin oder in den Schwarzwald, dass wir dann so 7 an der Location sind, sonntags morgens 7 Uhr. schläft wirklich jeder noch, außer der Hahn auf dem Bauernhof, in Anführungszeichen. Also du verbindest, sag ich mal, freie Straßen mit angenehmen Temperaturen und viel Motorradspaß. Und dann, wenn du quasi zum Frühstück oder zum vorzeitigen Mittagessen so, also du fährst dann so bis 10, 11 Uhr, also 2, 3, 4 Stunden, dann irgendwo einkehrst und dann nachher wieder verlädst und nach Hause fährst und noch einen halben Tag nutzbar vor dir hast, ja, und die Welt um dich herum aufwacht und dann irgendwie die Straßen voll werden, hast du deinen Spaß quasi schon gehabt. Und das ist echt cool. Selbst so an Sommertagen hast du dann praktisch wirklich dieses Temperaturfenster abgepasst, bevor es halt so diese Mittagsstauhitze gibt, wo eigentlich alles nur noch doof, eklig und schweißtreibend ist. Und das ist natürlich irgendwie Überwindung, weil ich sage natürlich ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, sonntags um 5 Uhr aufzustehen. Ne? Also das ist jetzt nicht, was ich sagen würde, hey, yippie, ich klatsche in die Hände, Lotto gewinnen, ja. Yeah. Nee, aber der Benefit ist einfach geil. So, also es ist so, weiß nicht, hat mir, mache ich viel zu selten, aber taugt mir schon. So, aber
ja.
Ich bin natürlich auch so, nochmal einmal umdrehen ist auch schon geil.
Ja, ich glaube, da wäre mein innerer Schweinehund dann zu groß, aber da wir ja beruflich auch manchmal durchaus früh losfahren zu irgendwelchen Testfahrten, kann ich das schon bestätigen. Das ist schon richtig cool, wenn man dann schon irgendwie um 6 Uhr morgens auf dem Bock hockt. Das ist natürlich erstmal Überwindung, aber die freien Straßen, das Temperaturfenster, das ist schon opti. Vielleicht mal ein Versuch wert, wenn man das noch nicht probiert hat.
Genau, jetzt haben wir ganz viel über unsere Favoriten im Sommer gesprochen, was die Uhrzeit betrifft. Wir haben aber vorhin schon das Thema Trinken ganz oft anklingen lassen. Yes. Und haben wir einfach erstmal behauptet, ey, ihr müsst einfach viel trinken, wenn viel heiß.
Mhm.
Du als Experte für dieses Thema,
ja,
gibt's denn da eine genaue Empfehlung? Kann man irgendwie voraussagen, was wir brauchen an Flüssigkeit irgendwie über einen Tag, in einer Stunde, keine Ahnung, wie da die Maßvorgabe ist? Oder gibt's da irgendwie einen Zusammenhang mit unserem Körper, wo man irgendwie ableiten kann, ja, wenn ihr das und das macht, braucht ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit so und so viel Flüssigkeit?
Tja, wenn du schon so fragst, vielleicht gibt's da was. Ja, das ist natürlich auch alles Wissenschaft, wie so ziemlich alles um uns rum. Da gibt's tatsächlich eine Formel, wie viel Milliliter Wasser man trinken muss,
ja,
um eben das optimale Hydrationslevel aufrechtzuerhalten. Das ist 5 Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht pro Stunde. Heißt, sind bei 80 Kilo 400 Milliliter, also 0,4 Liter die Stunde.
Ja, okay.
Das ist die Vorgabe.
Also ich bräuchte einen halben Liter?
Ja.
Jetzt wisst ihr, wie schwer ich bin.
Ich bräuchte ein bisschen weniger. ja, ich weiß nicht, ob man sich da so strikt dran halten kann, ob das umsetzbar ist, aber man hat zumindest mal so einen groben Richtwert. Wenn man dann anhält, weiß man zumindest, wie viel Intake man so ungefähr braucht. Also es ist schon ganz praktisch.
Ja, aber das heißt ja andersrum, jetzt bleiben wir mal bei mir einfach, weil es rechnerisch einfacher ist. Also ich bräuchte einen halben Liter pro Stunde, sagst du.
Ja.
Jetzt bin ich 2 Stunden fahren gewesen, weil ich dann muss ich tanken oder sonst was halt. Ne? Das heißt ja im Umkehrschluss eigentlich, wenn ich dann bei sommerlichen Temperaturen unterwegs bin, müsste ich mir quasi an der Tankstelle jetzt erstmal einen Liter Wasser rauslassen.
Yes.
Und den trinken, um meinen Flüssigkeitsverlust oder meinen Flüssigkeitsbedarf, ja, den ich für Prozesse im Körper, die ich durch Schwitzen und so weiter verloren habe und so, wieder aufzufüllen eigentlich.
Mhm.
Und alles, was ich dann drunter mache, also eine kleine Flasche Wasser 0,33 zu trinken, was einem dann ausreichend vorkommt, trifft es dann schon gar nicht mehr.
Genau, ja, das ist die Krux ein bisschen. Man ist zwar im Defizit dann,
ja,
aber fühlt sich, als hätte man jetzt wieder, ja, genug aufgefüllt. Das ist okay, natürlich trügerisch. Ja, du, wie machst denn du das so, Trinkstrategien unterwegs mäßig? Hast du da eine Trinkblase mit dabei oder schaust du, dass du regelmäßig an der Tanke dir einen Boxenstopp machst?
Also ich habe wirklich, also eigentlich immer eine Trinkflasche dabei, irgendwie entweder im Tankrucksack oder im Rucksack auf dem Rücken oder so.
Mhm.
Immer so eine 0,8er Flasche, Leitungswasser einfach, weil ich bin so ein Leitungswasser-Typ. Also ich brauche kein gesprudeltes, weil das weiß ich nicht, sondern Leitungswasser kann man schnell runterstürzen.
Geht schneller rein, ja.
Ja, genau. Und dann, man muss dann auch nicht aufstoßen, rülpsen oder sonst was halt. Also
ja,
hat keine Nebenwirkungen bei mir. So, und das habe ich immer dabei, weil ich zu oft einfach schon bei Testfahrten unterwegs war und dann bist du halt irgendwo am Pups der Heide, wo es halt nicht eine Tanke in der Nähe gibt und so weiter, und du willst so den ganzen Arbeitsprozess nicht aufhalten und ähnliches. Genauso, wenn du privat fährst, weißt du, dann willst du jetzt Pause machen, aber nicht erstmal einen Supermarkt finden oder es ist Sonntag und es hat alles geschlossen und was machst du jetzt und so, sondern dass du einfach sagst, okay, ey, ich kann eben rechts ranfahren, kurz in den Schatten setzen, 3, 4, 5 Schluck rausnehmen und einfach dann immer, sag ich mal, eine bestimmte Zeit überbrücken können. Selbst wenn ich jetzt nach deiner Berechnung ja dann irgendwie nach 2 Stunden damit ins Defizit fallen würde, ist es immer noch besser, als gar nichts während 2 Stunden zu trinken, halt in Anführungszeichen. Und deswegen, und Leitungswasser kannst du halt auch an ganz vielen Stellen in Deutschland auffüllen. Weißt du, nur gehst an eine Tanke und fragst nicht, ob du eben das Klo benutzen kannst, oder du gehst irgendwie in einen Café, wo du dann gerade mal süße Stückle isst und gehst da auf die Toilette. Also fast überall in Deutschland gibt es Leitungswasser. So, und deswegen ist das so für mich fast Standard geworden, immer halt einfach diese 08er Flasche dabei zu haben, die dann gut gefüllt ist und immer so als Reserve und als Pflichtversorgung dient.
Ja, ist bei mir genauso. Gibt einem einfach die gewisse Sicherheit, dass man da auf jeden Fall neben Trockenen landet. Sehr zu empfehlen. So, was haben wir noch?
Pausen hast du aufgeschrieben.
Pausen, genau. Ja,
das machst du doch den ganzen Tag eigentlich.
Mache ich den ganzen Tag. Also bin ich Experte. Ja. Aber das sagen natürlich auch andere Experten, weil die Trinkformel, die stammt auch schon aus einem Interview mit einem Sportmediziner, den wir da mal befragt haben damals. Und der sagt auch, regelmäßige Pausen sind natürlich Pflicht. Alle 1 bis 2 Stunden sollte man runter vom Bock, Helm abnehmen und sich in den Schatten pflanzen und natürlich Wasser trinken. Ob das in der Realität so umsetzbar ist? Meistens hoffentlich, ja. Zumindest mal alle 2 Stunden sollte man auf jeden Fall runter. Und vor allem, wenn es heiß ist, dann mal ordentlich nachfüllen. Ich glaube, das ist guter Usus. Hast du auch so ein feuchtes Tuch oder sowas manchmal dabei?
Nee, sowas habe ich nicht. Also wenn, wie gesagt, mit einer Wasserflasche kann ich mir so ein bisschen Wasser sondern einfach ins Gesicht klopfen oder über Nacken perlen lassen. Ansonsten bin ich ein großer Freund davon, einfach Schatten kurz irgendwie mal alle 4 von sich strecken oder sowas halt und irgendwie gucken, dass man ein bisschen runterkommt, in Anführungszeichen, weil es ja doch anstrengend ist, dann bei Hitze 4 Motorrad zu fahren. Das, was man ganz normal sonst auch macht halt. Also wenn es nach 2 Stunden bei Mittagshitze Motorrad fahren immer noch quasi in die Sonne drängt, der hat irgendwas nicht verstanden. So. Also das tut einem nicht gut. Genauso wie es natürlich wichtig ist, so zu gucken, dass die Stellen, die im Sommer noch irgendwie frei liegen nach draußen, ja, dass die irgendwie geschützt sind. Also ich fahre fast immer mit so einem kleinen Halstuch. Nicht, dass ich irgendwie den Fahrtwind am Hals nicht mag, so als extra Verdunstungsfläche, sondern einfach, ich mag die Sonnenstrahlen bei meiner Haut noch viel weniger, weil ich dann ganz schnell irgendwie vom weißen Nordeuropäer zu so einer Tomate werde. Ja. Und Krebs braucht kein Mensch, auch kein Hautkrebs. Und deswegen versuche ich mich da immer so ein bisschen zu schützen. Alternativ natürlich einfach Sonnenschutzfaktor 50 oder so ähnliches und dann gerade Hals eincremen und sonst was halt und gucken, dass man die Sonne, die direkte Sonne in der Mittagshitze meidet auf jeden Fall.
Ja, genau. Bei hoher Hitze empfiehlt sich es auf jeden Fall stets also auch bei niedriger Hitze, stets Sonnencreme verwenden. Und da habe ich auch schon eigene Erfahrungen gemacht. Ja, also ich hatte mal so einen typischen Motorradfahrer-Sonnenbrand, so richtig schön kompletter roter Nacken und sogar quasi da, wo das Visier ist, also dieser Bereich, die Augen und so die halbe Nase komplett rot. Also, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jo, sobald jetzt krass Sonne scheint, schmiere ich mich einfach ein. Und das Halstuch ist auch eine gute Sache, weil muss man nicht so viel schmieren und hat dann einfach einen einfachen Schutz.
Genau, also beim Schmieren ist für mich mal so der Nachteil so, ich weiß nicht, ich kenne wahrscheinlich auch viele Kontaktlinsenträger oder ähnliches, dann schmierst du die Finger irgendwie ein mit der Sonnencreme, in Anführungszeichen, ja, und dann juckt das Auge und du gehst mit den schmierigen Fingern ins Auge und dann ist die Kontaktlinse dreckig und da ist so ein Rattenschwanz schnell und so ein Halstuch hat keinen Rattenschwanz, was das betrifft, weißt du, da bleiben die Hände einfach cremefrei in dem Fall und selbst wenn du dann mal in die Augen kämst und so weiter, ist es halt nur halb so schlimm oder so, das ist so.
Aber man flutscht einfacher in die Lederhandschuhe, wenn die ein bisschen enger sind.
Ja, aber das Problem habe ich nicht, also so, das ist so, das habe ich nicht. Okay. Bei mir ist die Kombi, wenn dann am Bauch ein bisschen enger und da hat selbst eine ganze Flasche Sonnencreme noch nicht geholfen. Also, okay. Da würde ich sagen.
Ja, so als letzter Tipp vielleicht noch, auf jeden Fall eben frühe Warnzeichen ernst nehmen. Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, auch die Regenkombi nicht vergessen, denn auch bei brütender Hitze kann es sehr schnell zu Gewittern kommen. Also neben der Wasserflasche vielleicht auch noch die Regenkombi einpacken. Zieht euch clever an, benutzt Sonnencreme, fahrt nicht in der prallen Mittagssonne und das Allerwichtigste, trinkt genug. Trinken, genau. Trinken.
Also völlig underrated so, also ganz oft, weil man das, wie gesagt, Durst ist nicht das Zeichen für zu wenig Flüssigkeit, sondern Durst ist schon ein Alarmsignal, in Anführungszeichen, wenn man sich körperlich betätigt. Deswegen versucht, dem Durst vorzubeugen und immer zu trinken, bevor ihr durstig werdet. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Statement, so, weil wenn die Flüssigkeitsversorgung stimmt, dann stimmt auch der Rest, dann stimmt Konzentration, dann stimmt das Körpergefühl, dann wird euch nicht schlecht, dann kriegt ihr keinen Kollaps, dann steckt ihr die Hitze viel, viel einfacher weg und dann noch ein bisschen Luft an den Körper ranlassen und dann steht auch dem, finde ich, dem 125er Fahren im Sommer nichts im Wege. Oder wüsstest du noch was?
Auf jeden Fall. Ich wüsste vielleicht noch einen kleinen Tipp für meine Gen Z-Mäuse, die hier zuhören. Ich denke mal, das werden die meisten sein. Es soll auch Apps geben dafür, die dann einen richtig schön auf den Geist gehen, wenn man nicht genug getrunken hat. Und ich kenne sogar Leute, denen das durchaus hilft. Also
so eine Trinkerinnerung
dann. Genau, die haben auch im Alltag so gut wie nie Durst und die brauchen das dann eben, um dann nicht irgendwann Kopfschmerzen zu kriegen, weil man es halt 2-3 Stunden vergessen hat. Genau. Das so als Abschlusstipp.
Ja.
Sonst, was gibt es noch? Was gibt's in der nächsten Folge, Jens?
Nächste Folge, der Podcast ist ja mal entstanden wegen der 125er Champs, diesem Event, den wir mit Jugendlichen machen einmal im Jahr. Und der war natürlich wieder.
Mhm.
Und wie der gelaufen ist und was in den Paarungen passiert ist, das verraten wir euch in Folge 33 des 125er Champs Podcast. Bis dahin würde ich sagen, Moritz, ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
Bleibt cool.
Bleibt cool. Was für ein Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt cool. Und bis zum nächsten Mal beim 125er Champs Podcast. Moritz, vielen Dank. Und ich sage schon mal ciao und tschüss.
Gerne. Haut rein. Ciao.